Politics und Fantasy mit Christian Lohr.
Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum Hateful Eight Podcast von Arcade Fantasy, dem Fantasy Football Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und das tun wir auch heute wieder nicht. Ich habe eben hier mal die Intros reingeladen, wie ich es jede Woche tue, damit hier das Intro abgespielt werden kann. Und wisst ihr, was ich, wir müssen kurz eine Schweigesekunde einrichten, denn wisst ihr, was ich gerne nochmal hören würde?
Daily Fantasy Advice.
Daily Fantasy Advice.
Tja, schade. Gibt's nicht mehr. Illegal in Deutschland. Deshalb gibt's es nicht mehr. Schweigesekunde vorbei. So, jetzt geht's voll rein. Es geht rein. Wir müssen hassen. Wir brauchen mehr Hass wieder diese Woche. Ich bin in guter Laune. Deutsche Flag Football Bundesliga hat ja eine E-Mail geschickt. Ich bin bester Laune. Also, wir haben Bye Weeks in Woche 8 sind wir dann jetzt. Ich habe ja natürlich Woche 7 stehen, was nicht stimmt, weil 7 ist gelaufen. Aber Woche 8, da gibt es keine. Ist auch total clever gewesen irgendwie. Wie viel hatten wir letzte Woche? 8 Teams in die Bye Week zu schicken und jetzt gibt es einfach keine. Also, ja, ich habe sorry erstmal dafür, dass es letzte Woche hier nichts gab. Ihr seht, es hat einen Grund, warum ich nicht mehr bei Upset bin. Also, waren einfach wieder ein paar Sachen wichtiger hier zu Hause mit der Familie abhängen, sag ich mal schön. Und dementsprechend habe ich einfach keine Zeit gefunden, neben Job und allem, was sonst noch ansteht. Ich gelobe Besserung und ich wollte ja wöchentlich den Arcade Bowl covern, deswegen muss ich das muss ich hier mich dafür entschuldigen, das nicht getan zu haben. Aber ich habe meine Fantasy-Woche dann natürlich aufgeholt und habe am Wochenende, am Sonntagabend, während die NFL Red Zone lief, natürlich die Basketball Analytics Fantasy League, den Auction Draft, da habe ich gecrushed, ne? Hab mir, wie heißt der mit Vornamen? Joel? Embiid? Keine Ahnung. Und Devin Booker habe ich mir geholt und die reichen natürlich zum Gewinnen. Mehr kenne ich, also selbst Embiid kannte ich vorher nicht, bevor ich die Auction Values gemacht habe. Aber mehr kenne ich auch nicht dann und das war's dann. Hab tatsächlich Zion Williamson, auf den habe ich geboten, weil der Name sagte mir was, den kannte ich. Aber habe ich leider nicht bekommen. Habe aber natürlich ein starkes Team, guck mal bei Twitter vorbei, das ist der Knaller, das Team. Ja, und neue News, ich mache auch mit beim NFL Big Data Bowl. Noch weniger Zeit für Podcasts und dergleichen, aber dieses Jahr geht's ja darum, mit Tracking-Daten und so einen Value für Tackling zu kreieren oder so ein bisschen in die Coaches-Richtung zu gehen und Coaches zu beraten mit dem, was man da so tut. Bin gespannt, was wir da machen. Also hab da ein Team aus ein paar Kollegen zusammen und wir nehmen am Big Data Bowl teil. Ja, also das wird geil. Ich freue mich drauf. Vielleicht kann ich dazu ja dann auch endlich mal streamen. Es hat sich immer noch keiner gemeldet, aber ich werde es demnächst einfach mal mit meinem neuen Gerät hier probieren, live zu gehen. Und wenn ich dann nicht stocke, Ton und Bild flüssig sind, dann geht's hier richtig krass ab. Und dann wird auch bestimmt was zum NFL Big Data Bowl gestreamt, weil da werde ich natürlich sehr viel programmieren. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen von mir. Wir müssen natürlich noch einsteigen in eine Sache. Und zwar gibt es ein richtig fetziges Gewinnspiel von uns und von unserem Sponsor, dem Arcade Bowl Sponsor Castler. Leckerer Honigwhisky. Und zwar guckt da gerne mal bei Instagram vorbei. Die haben leider kein Twitter. Ich weiß ja, Fantasy Football oder Football generell lebt eher auf Twitter, beziehungsweise jetzt hoffentlich bald Blue Sky. Aber ja, gibt's auf Instagram, werden auch viele von euch haben. Ihr müsst dazu nur Castler folgen, Arcade folgen, den Beitrag liken und kurz was in der Story teilen. Guckt bei Castler vorbei, heißen auch @Castler mit Doppel-A, K-A-A-S-S-E-L-E-R. Guckt da vorbei, läuft. Ich habe es auch geteilt, glaube ich, also könnt ihr bei mir auch Arcade Fantasy gucken und dann da reingehen. Gibt's eine richtig geile Snackbox, Hotdog und Snackbox zu gewinnen und auch einen Probemonat im höchsten Tier von Arcade Fantasy, also geht da einfach rein. Dann, da ich auch bei Instagram übrigens Arcade Bowl Shorts machen wollte, die aber ja nicht so viele sehen, dachte ich mir, ich glaube, es sind so 60, 70 Leute oder so, die das gesehen haben. Das ist natürlich nichts. Da sind wir ja Größeres gewohnt, also vor allem von Upside. Ich komme da irgendwie aus mehreren Tausendern Regionen und dann komme ich hier auf 60, 70. Was ist das denn? Auch Follower übrigens, also folgt da jetzt gefälligst rein, sonst werde ich richtig aggro. Ja, bin in guter Stimmung, ne? Also, da das nicht so viele Leute gucken, dachte ich mir, nehme ich das in diesen Podcast hier mit auf und spreche einfach, mache die Weekly Coverage zum Arcade Bowl, die ich ja auch über die Over-Under-Performer natürlich dann spielerisch mache, aber mache ich jetzt auch für die GMs hier, ja, einfach im Pod. Gibt es nicht so viel schönes Zeug zu sehen, aber immerhin hört ihr dann euren Namen. Jackie und Brumi, ihr seid dabei diese Woche. Also, Arcade Ball, die Top 5 Scorer. Und ich mache das, werte das Ganze immer, also ich mache es natürlich nicht manuell, ne, bin ja nicht blöd. Lass das Ganze über einen FF-Scraper, also ein R-Package von Tarn, auswerten. Und da sind die Scorings so leicht verschoben. Ihr habt das bei Jack Daniels gemerkt, der hat hier 166 Punkte zum Beispiel, hat aber in Wirklichkeit nur, in Anführungsstrichen, 158 waren es, glaube ich, bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber genau, ihr werdet, also wenn ihr auf eine leichte Diskrepanz stoßt, dann, ne, dass ihr da aware seid. Also, wir haben die Top 5 Scorer im Arcade Bowl. Das ist Franconian, also Franconia, Franconian Edelmans mit 180 Punkten. What the fuck ist da passiert? Also, das ist schon mal weit über dem, was man erwarten kann. Mit einem Gesamtwert von 1,37 Wins Above Replacement in seinen Startern. Wahnsinn. Und die Average Win Percentage seiner Starter beträgt 54%. Also, alles über 50% ist ja gottlos. Das ist ja richtig, also das ist ja Wahnsinn, ne? Mit, wenn du über 50% Win Percentage da addest als einzelner Spieler, dann hast du schon mal also, sky's the limit, is the limit, ne? Und wenn du das über alle Starter hast, 54%, Junge, was ist da passiert? Richtig geil. Dann haben wir Ruprecht Chargers mit 173 Punkten, 1,47 Wins Above Replacement und auch eine Average Win Percentage von 55% sogar. Also, da ist der Spread wahrscheinlich gar nicht, die Standardabweichung wahrscheinlich gar nicht so hoch gewesen, sondern konstant hier richtig geil geliefert. Kein Outlier nach unten, geiler Kader. Ruprecht, Junge, hast du dir verdient. Jack Daniels bei uns im Arcade Bowl Auktionshaus, 166 Punkte. Wie gesagt, eigentlich sind es 158 oder so, also ein bisschen was, dadurch, dass irgendwas wird da bei Sleeper anders angegeben, was falsch ausgewählt wird. Aber die Reihenfolge stimmt auf jeden Fall so. Mit 0,92 Wins Above Replacement und 53% overall, also im Mittelwert, Average Win Percentage da von den Spielern, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und Brumi, Junge, schön, dass ich dich hier auch wieder nennen darf. Eins, Herr Brumer, offiziell natürlich noch. 163 Punkte, 0,63 Wins Above Replacement, 47% Wins, Siegwahrscheinlichkeit über alle. Und dann haben wir zuletzt noch den Malte Boy 3000, auch mit 163 Fantasy-Punkten, allerdings 0,99 Wins Above Replacement und 48% Siegwahrscheinlichkeit über alle Spieler hinweg. Also das waren die Top 5 Scorer: Franconian Edelmans, Ruprecht Chargers, Jack Daniels, Herr Brumer, Malte Boy. Und dann haben wir natürlich auch die Spieler, die Top 5 Benchwarmer. Und da haben wir natürlich, wie soll es anders sein, allen voran Deonte Foreman, der 31 Fantasy-Punkte aufgelegt hat. Ach ja, 0,47 Wins Above Replacement. Also, was soll man dazu sagen? Geile Performance, ne? Dann haben wir, also saß leider auf der Bank. Dann haben wir Alvin Kamara mit 24 Punkten. Der saß einmal tatsächlich nur auf der Bank. Warum auch immer Alvin Kamara auf der Bank sitzt. Gut, ich bin selbst Opfer geworden in der Minus-PPR-Knockout, weil aber auch Alvin Kamara erst am Donnerstag über das Wafer ging. Ja, und dann kennt Sleeper, man kann vorher, also ich glaube, man kann es auch bei MFL nicht, um fair zu sein, vorher einstellen, dass übrigens, da müssen wir mal, das muss ich mir noch in die Hateful Aids aufnehmen, ich mache mir kurz eine Notiz. Ja, aber genau, in einer Liga wurde Alvin Kamara nicht gestartet. Was war da los? Was war da los, frage ich mich. Mit Jahmyr Gibbs haben wir den nächsten, ne? 22 Punkte auch gemacht, gut. Was soll ich zu dem noch sagen? Also, vielleicht ist es jetzt endlich angekommen. Vielleicht werden die Lions ihn auch nächste Woche wieder so kreativ nutzen wie bisher. Wir wissen es nicht. Ich möchte dazu keine Aussage treffen, auf die ihr mich später hinweisen könnt. Dann haben wir natürlich vorher schon ganz vergessen, Gus Edwards mit 27 Punkten, ne, bei den Ravens. Die hatten ja einen wirklichen Sahnetag. Da war einiges gebacken. Krasse Leistung dort. Der saß auch öfters auf der Bank. Und zu guter Letzt Josh Downs als Wide Receiver mit 28 Punkten. Ja, der hat auch ordentlich abgefackelt. Auf den komme ich später auch nochmal zu sprechen. Die Top 3 Wafer-Ads der Ligen waren Mikol, also natürlich, ne, vor dem Spieltag, Zach Evans. Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Und ja, die Top 3 waren Mikal Hartman. In 7 Ligen ging der für durchschnittlich 1% mit einem Höchstgebot von 4%. Julio Jones ging in 5 Ligen zum Nulltarif. Und Royce Freeman ging in 4 Ligen dann noch zu durchschnittlich 5% mit maximal 10%. Daryl Henderson in 3 Ligen zu 7% und maximal 15%. Und das sind natürlich alles Werte, nachdem das Donnerstagsspiel gelaufen ist. Da fängt der Spieltag hier bei mir an. Und das sind jetzt die Werte, die aktuellsten Werte quasi. Das war auch, glaube ich, nicht so schlau. Ich sollte vermutlich immer die vergangenen Werte nehmen. Aber wie du auch sagst, jetzt ist es hier so drin. Und ich mache mir natürlich jetzt nicht die Arbeit, das Ganze nochmal neu aufzunehmen, was ich bei Upside immer getan habe. Ihr wisst, da war, steckt echt viel Arbeit drin, deswegen Credits da auch an Raphael, der ja da noch mega viel jetzt mittlerweile raushaut. Also, wie du auch sagst, genau, Daryl Henderson. Und da frage ich mich, warum nimmt man den Freeman vor Henderson? Klar, und da ist Henderson natürlich, der vorher schon geerdet wurde, nicht mit drin, das müsste ich jetzt nochmal eruieren. Aber ja, Freeman und Henderson natürlich nach der News für über Zach Evans da Priority Ads gewesen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Genau. Und jetzt geht es dann endlich, möchtet ihr sagen, zu
Christian.
Hateful Eight.
Hateful Eight.
Jetzt wird gehasst. Ja, ich habe schon gesagt, ich bin in bester Stimmung wegen der deutschen Flag Football Liga. Ja, also was soll ich dazu sagen? Wenn ihr mal eine Fantasy Football Liga tiefgreifende Regeländerungen einführen wollt, ne, die die gesamte Ligastruktur berühren, dann solltet ihr das besser ein Jahr vorher ankündigen, damit die GMs und auch die Teams, also die GMs mit ihren Teams, ne, Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Das sollte eigentlich für jeden normal denkenden Mensch normal sein, also Standard, aber für die DFFL-Orga scheinbar nicht so. Also da wird einfach gesagt, jo, wir machen das jetzt nächstes Jahr so und dann ist die Sache geritzt und man hätte vielleicht einige Sachen anders gemacht, hätte man das gewusst, aber ist ja egal. Nächstes Jahr, neues Glück. Naja, auf jeden Fall will ich mich damit nicht so lange aufhalten, weil das hat nichts mit Fantasy zu tun oder mit der NFL, weil ich habe noch ein NFL-Thema, das ist der DAZN Game Pass. Und die DAZN denkt ja, wir würden hier Ruhe geben, weil einfach alles scheiße ist. Das tun wir natürlich nicht. Nachdem es lange Zeit mal ruhig war, weil die Fehler irgendwie nur noch versteckt auftraten und mal hier ein Snap fehlte, mal da, diese Woche sind sie wieder richtig in die Folge gegangen. Ne? Montag war die Condensed Version vom Sunday Night Game um 10.30 Uhr immer noch nicht da. Und dann braucht man es halt auch einfach nicht mehr, ne? Also dann hat man sich schon irgendwie durch die, mit dem Video-Speed-Controller durch das normale Spiel geklickt, ne? Ja, und eigentlich ist die 40 ja immer so der Unique Selling Point des Game Pass gewesen, ne? Weil ohne braucht man halt die 40 nicht, weil, ja, da gibt's andere Kanäle, um die Red Zone zum Beispiel zu sehen. Ja, aber gut, das gleicht sich wahrscheinlich dann durch das jahrelange Schmarotzen aus Brasilien wieder aus, dass man da jetzt eben für scheiße Geld bezahlt. Ja, dann habe ich noch ein Thema. Und zwar kam ich da Donnerstag das erste Mal drauf. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das bei Upside schon mal thematisiert haben. Und zwar geht's um Thursday Night Game Time Decisions. So. Trevor Lawrence war ja, ja, also beim Aufwärmen entscheidet sich, ob er spielt oder nicht, ne? Wäre das ein ganz klassisches Sonntagsgame gewesen, dann hätte man sich gesagt, ja gut, dann gucke ich halt um 18 Uhr aufs Handy. Wenn der spielt, dann stelle ich ihn rein. Und wenn nicht, dann nicht. So, das kannst du natürlich beim Thursday Night Game nicht. Also es muss eigentlich meines Erachtens geregelt werden, das werde ich in allen Ligen vorschlagen, dass genau so ein Fall, wenn so ein Fall eintritt, wenn out, dann auf die Bank. Wenn in, egal ob er nur ein Snap sieht oder nicht, dann ins Lineup. Weil nichts anderes würde man ja machen, wenn man wach wäre. Das ist ja komplett random, einfach dann nur, weil man nicht wach ist, geht dir dann ein Spieler flöten. Also das muss sich ändern. Ich hoffe, man hat es verstanden. Also einfach sagen, ja, wenn der Spieler out, dann tun auf die Bank, ansonsten spielt er. Und da sind wir auch schon beim Thema Trevor Lawrence, ne? Calvin Ridley ist mein erster Spieler in diesem Segment. Und was ist eigentlich mit Calvin Ridley? Hat so einen Preseason-Hype gehabt, ne? Auf den sogar ich am Ende dann noch reingefallen bin, weil ich habe ihn knapp über Christian Kirk gerankt. Und das ärgert mich am meisten. Das ist natürlich was zum Hassen. Ja, und jetzt spielt er da seit Wochen sich einen Kack zurecht. Mein Panikfaktor ist schon bei 6 von 10, muss ich sagen, ne? Einfach, weil er zu inkonstant ist. Nach Expected Fantasy Points hätte er mehr Fantasy-Punkte als Christian Kirk haben müssen über die Saison hinaus. Ne? In PPR-Formaten sind es 0,4 Punkte mehr, im Arcade Bowl dann schon 13,4 Punkte mehr. Ja, erzielt hat er dann 20 bzw. 30 Punkte mehr, also Christian Kirk, über die ersten 7 Spieltage. Und Ridley muss einfach seine Expected Points in Zählbares ummünzen. Ne? Und klar, das liegt natürlich an seinen Targets, weil wo kriegt er die Targets? Außer an der Sideline sind schwerer zu catchen, das wollte ich sagen. So, und dementsprechend haben sie eine höhere Completion, eine niedrigere Completion Percentage und das ist halt einfach blöd. Ne? Vor der Saison bin ich auch mal bei Upside auf die Frage eingegangen, ob Slot oder Outside Wide Receiver denn besser sein oder wertvoller sein. Und habe damit geantwortet, dass Slot-Targets in der Regel wertvoller sind, Slot-Wide Receiver allerdings weniger Targets erhalten. Und bei den Jaguars kehrt sich das halt ein wenig um, ne? Weil Kirk wird viel gesucht. Und Ridley hat halt auch, muss man fairerweise sagen, auch ein paar ugly Drops dabei. Ne? Das muss sich bessern. Also Ridley ist auch mit im Schnitt 2,4 Yards Separation auch jetzt nicht so berauschend, muss man sagen, was Separation angeht. Hat deshalb auch 10 Contested Catch Targets, die er bisher halt auch nicht explosiv genug ergattern konnte. Also nur 2 davon, von diesen 10 Contested Catch Targets, hat er gefangen. Ich weiß nicht, ob es am Ballplacement oder dem eigenen Verhalten am Catchpoint liegt. Ich würde fast behaupten, letzteres, aber vielleicht ist auch eine Mischung aus beiden, keine Ahnung. Das lässt sich anhand der gelaufenen Routen jetzt datentechnisch nicht genau identifizieren, aber ich glaube, im Laufe der Saison wird sich da noch was bessern, wird Ridley sich steigern, Chemie muss besser werden. Und ja, ich würde auch sagen, hinderlich für das gesamte Passing-Game ist auch so ein bisschen, wie gut Etienne aussieht, aber das muss ich natürlich erwähnen, weil ich Etienne liebe. Dementsprechend, ja. Also Kevin Ridley, schon Panik ist schon da, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde ihn weiterhin aufstellen, weil was soll, also wen soll ich sonst reinschmeißen? Ne? Könnt mir gerne Start-Sit-Fragen stellen, aber ja, also ich bin da im Moment schon bei Ridley und den Jaguars. Und ja, dann kommen wir zu 2 Backfields. Das erste Backfield sind die Rams. Zach Evans und die Rams. Evans wurde vor dem Spieltag übrigens in 8 Ligen aufgenommen. Glücklicherweise dann schon in 2 wieder gedroppt, ne? Und in 2 allerdings auch leider gestartet. Als ich Samstag so die ersten Stimmen hörte, dass, was, ich glaube, es war Samstag, ne, dass Henderson und Royce Freeman da die Backs to go sein werden, da habe ich erst gelacht, ne. Aber als dann gegen Sonntagnachmittag, als ich da realisiert habe, dass die das tatsächlich ernst meinen, holy shit, also, was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. Also, Daryl Henderson mal kurz von der Straße holen und als Leadback einsetzen, klar. Total legitim. Zeigt wieder, dass so ein First-Round-Pick in Running Back total Sinn macht. Ja, man kann die ganze Situation jetzt mögen, weil Daryl Henderson irgendwie back ist, aber ich frage mich auch, wie schlecht muss Zach Evans gewesen sein, ne? Oder wie schlecht muss er jetzt noch sein? Also, wenn er nicht mal die Chance bekommt, ne? Ich mochte den Pre-Draft eigentlich ganz gerne, weil es kein meiner Crushes oder so, aber der war halt gut, ne? Und das ist halt echt schade. Ja, jetzt ist weiterhin einfach Daryl Henderson der Back, den es zu schlagen gilt für andere. Mal sehen, wie das Ganze aussieht, wenn Kyren Williams da zurückkommt. Ich vermute, dass es halt echt scheiße wird jetzt bei den Rams, ne? Also, wenn Henderson jetzt nächste Woche dann Leadback ist und dann auch wieder performt, keine Ahnung, was dann mit Williams passiert, weil der war so vom Filmstandpunkt her, vom Rushing Yards Over Expected, auch nicht so der krasse Back, ne? Also, muss man tatsächlich mal sehen. Was schade ist, weil ich eigentlich mit meinen Kyren Williams Shares sehr zufrieden war. Dann haben wir das Cardinals-Backfield und was soll ich da sagen? Also, keine Ahnung. Ich habe letzte Woche noch allen gesagt, dass Keontae Ingram der Leadback wird. Das war er halt auch dann letzte Woche. Und was das jetzt diese Woche war, ich habe keine Ahnung. Keontae Ingram, so, war raus. Und ich bin einfach überfragt. Ich wage auch keine Prediction, wie es dann kommende Woche bei den Cardinals aussieht. Also, wie es scheint, ist die Mercado jetzt der Running Back to go. Aber ich will damit aktuell eigentlich wenig zu tun haben. Ne? Wenn ihr es euch leisten könnt, dann nehmt den jetzt gerne auf. Falls er noch verfügbar ist. Ja, als klar wurde, dass Zach Evans nicht starten wird, habe ich mir zum Beispiel Damian Williams geholt. Vielleicht ist der nächste Woche dann auch der Running Back, der da die meisten Touches sieht. Also fuck my life, was geht im Cardinals Backfield ab? Keine Ahnung. Ja, Kyler Murray auch wieder da. Vielleicht ganz gut fürs Rushing Game, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, wer da steht. Und also, ich will damit gerade aktuell nichts zu tun haben. Also klar, es ist gut, dass gut für die Offense ist. Kyler Murray da wieder zurück ist. Aber ja, die Mercado, wie gesagt, scheint erstmal der Way to go zu sein. Ich mag's alles nicht, was da abgeht. Ja, was gibt's zu hassen bei den Bears? Ne? Eigentlich muss man Tyson Bagent hassen, weil er hat ein ordentliches Spiel über die Bühne gebracht und gleichzeitig damit auch gezeigt, wie scheiße Justin Fields ist. Daher ist das vor allem auch ein Hate, ne? Weil ich Justin Fields aus dem College halt echt super mochte und ihn fast gleich auch mit Trevor Lawrence gesehen habe als Prospect. Und das ist halt eine pure Enttäuschung, ne? Kommende Woche kriegt Bagent da ja seinen 2. Start, so wie alles aussieht. Und wenn er weiter diese Leistung auflegt, ne, auch im 2. Spiel, dann ist das halt definitiv ein Grund zum Grübeln für die Bears. Also fragen muss man sich natürlich, vor allem in meinen Augen, warum Bagent diese Offense mit ihren schnellen, kurzen Pässen so gut umsetzt, während Fields dann irgendwie, keine Ahnung, was er macht, ne? Auf Teufel heraus versucht, der Hero zu sein? Keine Ahnung. Also, schnelles Kurzpassspiel ist auf jeden Fall nicht das, was Justin Fields kann. Und Tyson Bagent setzt das halt hervorragend um, hat den A-Dot von, keine Ahnung, 2,5 oder so. Und das hat er halt gut gemacht, ne? Ein paar Rollouts dabei gehabt. Also, gut umgesetzt einfach. Wenn er das jetzt im 2. Spiel wieder macht, dann haben die Bears Diskussionsgrundlage. Wäre geil, wenn sie dann nächstes Jahr sagen, wir müssen sehen, was Tyson Bagent kann. Wir draften deshalb nicht Caleb Williams. Naja, wie dem auch sei. Dann haben wir als letzten Punkt Josh Kelly. Das muss man einfach auch mal sacken lassen, ne? Josh Kelly. Also keine Sorge, Leute. Hier gibt es eigentlich gar nichts zu sehen, ne? Kellys Expected Points waren lediglich 4 Stück. Dass er daraus 13,5 beziehungsweise 16,5 Punkte gemacht hat, das liegt einzig und allein an seinem Big Play da, ne? Er war scheiße, als wir ihn damals brauchten, als Austin Eckler raus war. Und das macht mich halt wütend. Deswegen ist er in meinen Hateful Aids, weil ich werde ihm halt auch weiter nicht vertrauen, ne? Weil er dieses Big Play, das wird er nicht jede Woche haben. Und den kann man getrost am Wafer lassen. Aber ich muss ihn hassen. Weil warum gibt es dieses Big Play jetzt, wo Austin Eckler wieder da ist und jeder ihn auf der Bank hat? Danke für nichts, Josh. Ja, ich möchte natürlich die Lions nicht unterschlagen, aber ich glaube, dazu braucht man keine Worte. Also ich kann die gar nicht hassen, weil das war halt einfach nichts. Munter putzen weiter, so nach dem Motto, ne? Also es ist nichts, worum man sich sorgen muss. Und genauso Bijan Robinson, ja, der hatte halt Kopfschmerzen. Also hatte am Morgen Kopfschmerzen und dann spielen die ja um 1 Uhr. Also ist schon mal durchaus legitim, dann zu sagen, ey, Coach, ich kann nicht, und dass da nichts nach draußen sickert. Also ich glaube, den Falcons und Bijan Robinsons Gesundheit ist scheißegal, wie unser Fantasy-Team aussieht. Deswegen ist es natürlich blöd für uns alle, aber sollte man sich halt einfach auch mal nicht abfacken. Und dementsprechend, oh, das war zu wenig Hate, ne? Wir sind ja noch in den Hateful Aids. Aber trotzdem ist das meine Meinung. Ja, muss man einfach mal drüber stehen, ne? Ist halt wie ein Ausfall nach einem Snap. Also wenn er einen Snap gemacht hätte und dann rausgegangen wäre, hätte wahrscheinlich keiner was gesagt. Aber gut, so ist es halt. So, dann kommen wir jetzt zu den Over-Under-Performern, beziehungsweise es sind ja mehr oder weniger seit langem schon die
Trade-Targets. Trade-Targets.
Und da starten wir wie immer mit den Quarterbacks. Und ich würde sagen, es gibt nicht so richtig krasse Quarterback-Buys, ne? Aber Justin Herbert und Tua Tagovailoa, ich glaube, bei beiden werden die Besitzer nicht schwach, ne? Aber vielleicht gibt es da was zu holen, ne? Es gibt halt diese Woche keine richtigen Quarterback-Buys. Und die haben underperformed und sind vielleicht zu haben. Vielleicht wäre noch eine Personalie Derek Carr, wobei mir da die Fragezeichen zu hoch sind, weshalb ich den eher in der nächsten Rubrik der Quarterback-Holds klassifiziert habe. Weil der hatte bis Woche 7 immer so 5 Punkte im Schnitt, ist er unter den Erwartungen geblieben. Und die 19 Punkte, die er diese Woche unter seinen Expected Points von 46 hatte, was ihn übrigens zum Quarterback 2 hinter Mahomes gemacht hätte, die sind ein Outlier, ne? Deswegen würde ich sagen, einfach halten, trotz dessen, was jetzt mit Chris Olave passiert ist, und einfach halten und gucken, was passiert. Genauso wie Brock Purdy. Brock Purdys Sell-Fenster ist vorbei und ich denke, es macht aktuell keinen Sinn, also es macht keinen Sinn, ihn zum aktuellen Kurs zu verkaufen. Die Upside mit Shanahan ist immer noch da, ne? Er hat gestern gespielt, wie die letzten Wochen auch, hat Adrian ja auch schon, glaube ich, getwittert, zumindest im Slack haben wir das festgestellt. Ich hatte gestern sogar persönlich 2-3 Mal Angst, weil er ein gutes Play dabei hatte. Ne? Da waren ja 2-3 echt gute Plays dabei. Und wie gesagt, gespielt, wie die letzten Wochen auch schon. Einfach diesmal nicht dieses Turnover-Glück gehabt. Deshalb wird das die nächsten Wochen wieder normaler. Und Shanahan sorgt weiter für Open Receiver. Und das wird einfach weitergehen. Dann als Quarterback-Sell habe ich Gardner Minshew dabei. Weil der hatte lediglich 6,5 Expected Arcade-Bull-Punkte. Und was das bedeutet, brauche ich, glaube ich, keinem, der in Arcade-Bull spielt, zu sagen. Glücklicherweise hat er daraus 50 Punkte erzielt, beziehungsweise Josh Downs hat ihm die erzielt, ich weiß es nicht. Oder auch Michael Pittman, der da, boah, ich habe ihn zum Glück, also ich habe ihn für JSN gesittet und dann haut er da im letzten Play nochmal, also bis dahin hat er, glaube ich, keine Ahnung, 2 Punkte oder so, im letzten Play haut er da nochmal die Punkte raus. Ja, also, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich war ja bei Derek Carr. Genau, glücklicherweise hat er daraus 50 Punkte erzielt, die für Quarterback 4 der Woche 7 gereicht haben. Also, wenn jetzt jemand denkt, Derek Carr, Gardner Minshew, ich war gar nicht bei Derek Carr, Alter. Derek Minshew, die DFFL macht mir zu schaffen, ihr merkt's. Also, Gardner Minshew, wenn jetzt jemand denkt, der ist es, dann let's go. Ja, kommen wir zu den Running Backs. Running Back bei ist in meinen Augen Kenneth Walker. Der hat von 22 Expected Points gegen die hervorragende Arizona Defense nur 10 erzielen können. Und der war bis Woche 7, was seine Expected Points angeht, sehr konstant, weshalb eigentlich davon auszugehen ist, dass er sich da wieder steigert und eben auch so die Kontinuität wieder auflegt. Also der Kenneth Walker für mich der Buy der Woche. Running Back Hold ist für mich Travis Etienne. Der hat zwar um 3,5 bzw. 6 Punkte overperformed, Aber auch seine Expected Points waren eben gut für Running Back 5 in PPR und Running Back 7 in Arcade Bowl Format. Also ich glaube, den muss man wegen seiner Performance jetzt nicht verkaufen. Er ist seit 3 Wochen gut drauf und es kann sein, dass da mal wieder ein Downer dabei ist. Aber ich würde ihn aktuell halt einfach halten. Running Back Sell ist in meinen Augen Gus Edwards. Klar, die Ravens hatten in allen Bereichen einen Sahnetag, beziehungsweise die Lions auch vielleicht einfach einen Rabenschwarzen. Den müsst ihr jetzt mal sacken lassen. Einen Rabenschwarzen Tag. Und Gus Edwards hat seine Expected Points um 17 Punkte im Arcade Bowl und um 10 Punkte im PPR-Format ausgestochen. Ja, keine Ahnung, er hat die letzten beiden Wochen hat er sie massivst unterboten, ne? Also wäre da vielleicht sogar ein Bye gewesen. Aber da die Ravens Offense, ich weiß nicht, auf so einem aufsteigenden Ast ist, Edwards bietet halt Mehrwert für euch und auch für denjenigen, den ihr den verkauft, ne? Dennoch, wie gesagt, ich würde ihn persönlich verkaufen, wenn ich es mir vor allem leisten kann. Ich frage mich gerade, ob Calvin Ridley gegen Gus Edwards ein geeigneter Deal ist. Oder ob das nicht sogar schon zu wenig wäre für Gus Edwards, der gerade hier performt hat, ne? Traurig eigentlich für Ridley. Aber ich glaube, sowas würde ich, also Ridley gegen Edwards, das ist ein fairer Deal, wenn ich gerade auf Running Back Suche bin oder eben andersrum, ne? Also ich glaube, das könnte ein Win-Win sein. Traurig eigentlich. Aber gut, kommen wir zum Wide Receiver bei. Auch ein Kandidat vielleicht, den man gegen Gus Edwards traden kann. Jameson Williams, ne, hat seine Expected Points von 13,2 um eben diese leider unterboten, weil er kein einziges seiner 6 Targets ja, nach Hause bringen konnte. Auch mit den Expected Points wäre er nur Wide Receiver 23 gewesen im Market Boy. Das muss man also ne, nicht falsch verstehen, das muss man berücksichtigen. Aber ich glaube, momentan kriegt man ihn auf seinem absoluten Low. Klar, bei 0 Punkten ist das natürlich klar. Aber weil er auch eben die beiden letzten Wochen in seinen Starts schon enttäuscht hat, ne, da würde ich sagen, go for it. Und Gus Edwards gegen Jameson Williams, also ich tät's. Wide Receiver Holds sind für mich Gabriel Davis. Klar, ich habe schon öfters gesagt, den Bills krankt am Wide Receiver 2. Der ist Gabe Davis, glaube ich, mittlerweile. Also ist ja solide, aber ist halt eine Boom-Bust-Option. Ne? Ja, es gäbe bessere Wide Receiver 2, sagen wir mal so. Also ist es nicht, aber er macht seine Sache ordentlich und ist eine Boom-Bust-Option für Fantasy. Und Amari Cooper, bei dem sich auch einiges an Panik breit machen könnte. Ich glaube, wenn der, dessen Name nicht genannt werden darf, wieder zurückkehrt, dann wird es auch Amari Cooper tun. Und dementsprechend würde ich den einfach halten. Dann, als Wide Receiver Sell, habe ich natürlich Josh Downs. Wie soll es anders sein? Ich mag den Kerl natürlich mega, ne? Also jeder wusste auch, dass es gegen Cleveland für die Colts schwierig wird. Deswegen habe ich ja unter anderem Michael Pittman gesittet für JSN. Dass es dann zu einem Sahnetag für Josh Downs führt, ist natürlich richtig geil für jeden Downs-Owner. Downs ist ein hervorragender Receiver, ne? Daher tue ich mich schon schwer, den zu verkaufen. Aber man muss eben auch sehen, dass er lediglich 9,7 Expected Points hatte. Klar, Josh Downs kann jetzt mit seinem Talent dafür sorgen, dass er diese Expected Points regelmäßig auch outscored. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel Kenneth Walker für kriege, dann mache ich das doch all day long. Weil bisher wird Josh Downs wahrscheinlich eh auf eurer Bank gesessen haben. Und wenn ich dann einen mega guten Starting Running Back kriege, dann tue ich das. So, eigentlich wären jetzt noch die Waiver Wire Pickups gekommen. Aber ich glaube persönlich, in dieser Zeit der Saison sind die ziemlich obvious. Ne? Es sind halt Spieler, die gut performt haben und die frei sind. Also jemand wie Daryl Henderson zum Beispiel ist jetzt gerade ein Priority Add. Ebenso die Mercado muss man bei Running Back in Not aufnehmen. Ich habe es gesagt. Wenn ich allerdings sowas lese, wie einige, keine Ahnung, nennen Kareem Hunt oder auch Tyjae Spears als Waiver Add, ja, come on, ne? Also, wenn die noch auf dem Waiver sind, dann solltet ihr vielleicht einfach die Liga quitten. Ja, und ich denke, Over-Under-Performer auf dem Schirm zu haben, ist in dieser Phase der Saison viel, viel wichtiger. Ich kann da auch falsch liegen, ne? Also, wenn ich da falsch liege, sagt es mir bitte, dann nehme ich die Waiver-Ads wieder mit auf, ne? Vor allem, ich könnte mir gerade, wo ich jetzt so drüber nachdenke, Quarterbacks durchaus vorstellen, dass Quarterbacks interessant sein könnten, auch im Arcade Bowl, wenn es nächste Woche dann wieder in die Bye-Weeks geht. Deswegen, ja, vielleicht liege ich da auch falsch. Vielleicht werde ich die Rubrik einfach ein bisschen kürzer halten, dafür dann trotzdem noch mit reinnehmen. Aber ja, ich glaube, Over-Under-Performer auf dem Schirm zu haben, ist viel, viel wichtiger. Deshalb verweise ich auf die vorige Rubrik und eben auch auf die Stats www.arcadefantasy.de. Gibt es ja alles kostenlos, ne, was ich hier eben erzählt habe. Mit Wins Above Replacement, Expected Points, dies und jenem, ist alles kostenlos verfügbar. Aber einen Wide Receiver-Ad würde ich euch noch geben, weil er mir gerade einfällt, der im Arcade Bowl natürlich auch zu 100% vergeben ist. Und das ist Rashi Rice. Der Junge steigert sich konstant und ist eventuell. Ja, da könnte League-Winning-Potenzial drin sein. Ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, ne? Aber da könnte vielleicht was gehen. Auch mit Mecole Hardman, der jetzt zurück ist. Und ja, wie gesagt, solltet ihr die Rubrik weiter haben wollen, dann lasst mich gerne wissen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach in die nächste Woche, weil die wird geil. Und ohne Bye Week gibt es wieder genug zu sehen. Raphael wird es nicht feiern, weil der hat, der wird eine längere Folge haben. Aber er hat ja auch jetzt schon eine Überlänge bei 6 oder 8 Teams im Bye Week, ich weiß gar nicht mehr, habe ich gelesen. Deshalb wird sie nicht so stören. Und ja, würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder bei.
Analytics und Fantasy mit Christian Lohr.